Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Dinser. Hallo und herzlich willkommen. Es gibt keine Alternative mehr. Das Schutzschild Ost muss aus EU-Mitteln finanziert werden, sagt Premierminister Donald Tusk. Und viele Ukrainer erwägen nach Kriegsende eine Ausreise nach Polen. Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem beleuchten wir diesmal auch einen blinden Fleck in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, und zwar die Ermordung von nichtjüdischen polnischen Zivilisten. Wie ist das Feindbild der Polen in Deutschland während der Zwischenkriegsjahre systematisch aufgebaut worden? Mehr dazu im Gespräch mit Historiker und Buchautor Daniel Brewing. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Premierminister Tusk, Europa muss Schutzschild Ost finanzieren, und Handelskrieg USA-EU, warum Polen glimpflicher davonkommen könnte. Polens Premierminister Donald Tusk hat in Brüssel betont, dass Europa die Verteidigung seiner östlichen Grenze stärker finanziell unterstützen müsse. Es gibt keine Alternative mehr. Europa muss den Schutzschild Ost finanzieren, sagte er vor Beginn des EU-Verteidigungsgipfels. Das Projekt Schutzschild Ost umfasst Befestigungsanlagen, Geländehindernisse und militärische Infrastruktur entlang der Ostgrenze zu Russland und Belarus. Die EU-Kommission hat im Dezember rund 100 Millionen Euro dafür bereitgestellt, doch die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa 2 Milliarden Euro. Neben der Grenzsicherung forderte Tusk auch mehr Mittel für Luftverteidigung, den Schutz der Ostsee und eine stärkere Unterstützung der Ukraine. Beim informellen EU-Gipfel in Brüssel haben die 27 Staats- und Regierungschefs über die künftige Verteidigungsstrategie diskutiert. Konkrete Beschlüsse sollen bis zum Abschluss der polnischen EU-Ratspräsidentschaft im Juni gefasst werden. Polens Außenminister Radosław Sikorski hat in einem Gastbeitrag für die New York Times erklärt, dass Europa mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen müsse. Während eine enge transatlantische Zusammenarbeit unerlässlich bleibe, sei eine zu große Abhängigkeit von den USA nicht zukunftsfähig. Sikorski betonte, dass Polen als einer der größten Verteidigungszahler der NATO bereits fast 5% seines Bruttoinlandsprodukts für militärische Zwecke aufwende, mehr als die USA mit 3,5%. Polen hat in den vergangenen Jahren massiv in amerikanische Rüstungsgüter wie Patriot-Raketen, Abrams-Panzer und F-35-Kampfjets investiert. Der Minister warnte vor der zunehmenden Bedrohung durch eine autokratische Achse aus Russland, Iran, Nordkorea und China. Um dieser zu begegnen, müsse Europa geeint bleiben und wirtschaftliche Streitigkeiten mit den USA vermeiden. Unsere Gegner wünschen sich nichts sehnlicher, als dass wir gespalten werden, so Sikorski. Sollte es zu neuen Importzöllen der USA auf europäische Waren kommen, könnte Polen weniger betroffen sein als andere EU-Staaten, schreibt die Wirtschaftszeitung Puls Biznesu. Grund dafür ist das Handelsdefizit Polens mit den USA sowie der vergleichsweise geringe Exportanteil in die Vereinigten Staaten. Allerdings könnten indirekte Effekte problematisch werden, insbesondere wenn die EU mit Gegenzöllen auf Rohstoffe wie Gas reagiert. Da Polen erhebliche Mengen an Flüssiggas aus den USA importiert, würde eine Verteuerung dieses Rohstoffs die Inflation im Land zusätzlich anheizen, warnt Grzegorz Maliszewski, Chefökonom der Bank Millennium. Vor genau 80 Jahren, am 4. Februar 1945, begann auf der Krim die Konferenz von Jalta, bei der die Nachkriegsordnung Europas festgelegt wurde. US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der britische Premierminister Winston Churchill und der sowjetische Diktator Josef Stalin beschlossen unter anderem die Verschiebung der polnischen Ostgrenze entlang der Kurzon-Linie ohne polnische Beteiligung. Fast die Hälfte des Vorkriegsterritoriums Polens fiel an die Sowjetunion, während das Land im Westen und Norden Gebiete als Ausgleich erhielt. Auch die spätere kommunistische Regierung wurde in Jalta faktisch vorbestimmt. Die polnische Exilregierung in London blieb außen vor. Und das polnische Kulturministerium hat Jan Klatter zum neuen Intendanten des Nationaltheaters in Warschau ernannt. Er tritt sein Amt mit Beginn der neuen Theatersaison im September an. Klatter gilt als einer der renommiertesten Regisseure des polnischen Theaters und war von 2013 bis 2017 Direktor des Narodowy Stary Teatr in Krakau. Mit über 30 Inszenierungen auf nationalen und internationalen Bühnen hatte er sich einen Namen gemacht. Bis zur Amtsübernahme bleibt Krzysztof Torończyk Direktor des Nationaltheaters. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Zeit für einen Blick In die Pressekommentare. Was werden die Ukrainer tun, wenn der Krieg in ihrem Land endet? Laut einer aktuellen Umfrage des Personaldienstleisters Personal Service erwägt jeder vierte Ukrainer und jede fünfte Ukrainerin eine Auswanderung. Polen bleibt dabei das beliebteste Zielland, berichtet das Portal Money.pl. Der Umfrage zufolge planen 43% der Ukrainer, die derzeit in anderen Ländern leben, nach Polen zurückzukehren. Experten schätzen, dass die Zahl der Immigranten sogar die Marke von 1 Million überschreiten könnte. Die schwierige wirtschaftliche Lage und die anhaltende Unsicherheit im eigenen Land sind laut der Umfrage die Hauptgründe für diese Auswanderungspläne. Als wichtigstes Motiv nennen rund 30% der Befragten mangelnde berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. An zweiter Stelle steht mit 29% die Angst um das eigene Leben infolge des Krieges. Ebenso viele beklagen die unzureichende soziale Unterstützung durch den Staat. Wie Manipel weiterschreibt, spielen ukrainische Arbeitskräfte eine zentrale Rolle in der polnischen Wirtschaft. Laut einer Analyse der Beratungsfirma Deloitte aus dem Jahr 2023 sei der Anteil der Ukrainer am polnischen Bruttoinlandsprodukt auf über 1% angestiegen. Ukrainische Arbeitskräfte füllen Lücken in Schlüsselsektoren und helfen polnischen Unternehmen, ihre Geschäftskontinuität angesichts demografischer Herausforderungen zu sichern. Aufgrund der kulturellen und sprachlichen Nähe bleiben sie für polnische Arbeitgeber die bevorzugte Wahl bei der Einstellung ausländischer Arbeitskräfte. Fast 30% der befragten Ukrainer erwägen allerdings auch eine Auswanderung nach Deutschland und 21% neben Kanada und die USA in Betracht. Belgien und die Niederlande komplettieren die Liste der meistgenannten Destinationen, so Money.pl. Russland sucht wieder die Nähe zu Deutschland, berichtet das Wirtschaftsblatt Forsal. Moskau, lesen wir, habe bereits begonnen, gezielt bestimmte politische Ideen zu verbreiten und unterstütze Parteien, deren Machtübernahme für Osteuropa eine erhebliche Gefahr darstellen könnte. Offiziell würden es die Russen nicht zugeben und behaupten, von westlichen Sanktionen kaum beeindruckt zu sein. Doch so ganz stimme diese Version wohl nicht. Vor dem Angriff auf die Ukraine hätten die Russen schließlich auch dank Berlin Waren in Hülle und Fülle kaufen können, die ihnen nun fehlen. Besonders die kremlnahe Nachrichtenagentur RIA Novosti entwickle Strategien, um die Beziehungen zwischen Moskau und Berlin zu normalisieren. In einem Artikel mit dem Titel »Braucht Russland Deutschland?« würden die Propagandisten suggerieren, dass das Einzige, was Deutschland noch helfen könne, der Sieg der rechtsextremen AfD in Koalition mit Merz-CDU sei. Russlands Propaganda greife dabei auf das altbekannte Narrativ zurück, wonach jeder, der die Ukraine unterstütze, ein Nazi sei. Lesen wir weiter in Forsal. Zudem würden russische Kommentatoren immer wieder das politische System Deutschlands verspotten, während sie sich selbst als Experten für Demokratie inszenieren. Diese Kritik an Deutschland diene jedoch nur als Grundlage für Moskaus eigentliche Absichten. Laut RIA Novosti habe das wirtschaftliche deutsch-russische Tandem beiden Ländern erheblichen Nutzen gebracht. Und wie so die russischen Strategen ließe sich diese Situation verbessern? Die Lösung sei denkbar einfach. Deutschland müsse sich von den USA lossagen. Die deutsche Lokomotive hat noch eine Chance, sich vom Rand des Abgrunds zu entfernen, in den Uncle Sam sie treibt. Sie muss sich nur in Richtung Moskau wenden. Sollen die kremlnahen Propagandisten den Deutschen raten, berichtet Forsal. Soweit die Presseschau. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Zuletzt stand der 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz und die Geschichte des deutschen Todeslagers im Fokus der internationalen Berichterstattung. Gleich soll es um ein Thema gehen, das weiterhin im Schatten von Auschwitz existiert und gewissermaßen einen blinden Fleck in der deutschen Geschichtsschreibung darstellt.
Intuicja ciągle zawodziła mnie i nie miałam z kim przy witelsach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się znieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz hardkorowo pada deszcz. Tak na maksa wyjedziesz, ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Uuu. ja łagodnie uśmiechnięta. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone wędfit, szekspirowski sznyt. Całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz. Tak na maksawy też, ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też, ja łagodnie uśmiechnięta.
Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Laut deutschen Forschungsinstituten sind 59% der Deutschen überzeugt, dass im Holocaust hauptsächlich deutsche Juden gestorben sind. Nur 28% wissen, dass Polen das Herkunftsland der meisten Opfer war. Noch weniger bekannt ist das Thema der Massaker an nichtjüdischen polnischen Bürgern. An jedem Einzelnen der insgesamt 2078 Tage der deutschen Gewaltherrschaft in Polen verloren hier über 2000 Menschen ihr Leben. Jeweils rund 500 von ihnen waren nichtjüdische Polen. Während Historiker den Holocaust in den vergangenen Jahrzehnten eingehend beschrieben haben, stellen die Morde an nichtjüdischen polnischen Zivilisten immer noch eine Forschungslücke dar. Über das bislang weitgehend unbeschriebene Blatt der Kriegsgeschichte sprechen Jakub Kukla und sein Gast, der Historiker und Buchautor Daniel Breving.
Mein Gast ist Dr. Daniel Breving vom Lehrstuhl für Neuere Geschichte der Technischen Hochschule Aachen. Guten Tag.
Guten Tag.
In Ihrem Buch Im Schatten von Auschwitz beschreiben Sie die deutschen Massaker an polnischen Zivilisten in den Jahren 1939-1945. Wollen Sie mit Ihrem Buch zeigen, dass dieses Thema, dieses Kapitel der Kriegsgeschichte jahrzehntelang eigentlich übersehen worden war?
Ich fange anders an. Ich wollte mit meinem Buch vor allem ein Interpretationsmodell liefern, um diese Massaker, diese Gewalttaten zu verstehen, erklären zu können. Darüber hinaus, glaube ich, leistet das Buch aber auch einen erinnerungspolitischen Beitrag, weil, und da haben Sie völlig recht, gewissermaßen diese Gewaltmaßnahmen an polnischen Zivilisten, gerade in der deutschen Öffentlichkeit, aber auch in einer größeren westlichen Öffentlichkeit, im Grunde keine Rolle spielen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass dieses Kapitel eigentlich noch nicht abgeschlossen sei. Wie ist denn das zu verstehen? Über 70 Jahre nach dem Kriegsende.
Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass weiterhin Menschen leben, die gewissermaßen diese Gewalttaten erlebt und überlebt haben und gewissermaßen Narben aus dieser Zeit weiterhin tragen. Ja, das sind gewissermaßen gezeichnete Menschen, die von diesen Gewaltmaßnahmen in einer Weise betroffen worden sind, dass sie kaum losgelassen haben. Einer der wesentlichen Trigger, weswegen ich mich mit der deutschen Partisanenbekämpfung und den Massakern im Kontext der Partisanenbekämpfung beschäftigt habe, war ein Zeitungsartikel, den ich in der FAZ entdeckt habe im Jahre 2008 oder 2009. Dort ging es um das Leben von Wenicjusz Schnaponiewski, einem polnischen Rentner, damals 72 Jahre alt, der die Bundesrepublik Deutschland auf 1 Million Złote Schadenersatz verklagt hat. Für ein lebenslanges Leiden, für die schweren Entstellungen und Verstümmelungen seines Körpers, die ihm zugefügt worden sind im Kontext eines Massakers der Antipartisanenbekämpfung.
Also der Zeitungsartikel war der Beweggrund, um sich diesem Thema zu nähern.
Es war der entscheidende Zündfunke, wenn Sie so wollen, der gewissermaßen mich dazu gebracht hat, das Thema so zuzuschneiden, dass im Mittelpunkt tatsächlich die Massaker im Kontext der Partisanenbekämpfung stehen.
Und haben Sie nicht geglaubt, dass man schon über dieses Thema, über die Morde der Deutschen im Zweiten Weltkrieg auch in Polen so viel geschrieben hat, dass ein neues Buch nichts Neues entdecken wird?
Die Gefahr bestand natürlich und die Sorge hatte ich auch, aber es stellte sich relativ schnell nach einiger Lektüre heraus, dass diese Massaker gewissermaßen erwähnt werden, sie aber nicht erklärt werden. Also sie werden gewissermaßen deskriptiv behandelt, aber nicht analytisch, wenn Sie so wollen. Das ist der polnischen Forschung, die da gerade in den 50er, 60er Jahren Pionierarbeit geleistet hat, gar nicht vorzuwerfen. Denn zunächst einmal ging es ja darum, gewisse konkrete Gewaltaktionen überhaupt erst zu rekonstruieren, also sie gewissermaßen greifbar zu machen. Nur fehlte dann meines Erachtens der zweite Schritt, nämlich die Analyse dieser dann rekonstruierten Gewalttaten. Das heißt, die Frage, wie können wir erklären, was dort passiert ist? Welche Ursachen, Gründe, Motive liegen diesem Handeln zugrunde? Und was meine Arbeit macht, ich habe gewissermaßen versucht, diese Massaker in einen Bezug zu setzen zu neueren Tendenzen der Holocaust- und Genozidforschung. Ich habe versucht, beide Stränge zusammenzuführen. Ja, also gewissermaßen die rekonstruierten Massaker mit einem modernen Instrumentarium, wenn Sie so wollen, zu analysieren.
Sie beschreiben die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Wie wichtig aber für die Brutalität der Deutschen im besetzten Polen in den Jahren des Zweiten Weltkrieges war die Zwischenkriegszeit und das Polenbild der Zwischenkriegszeit?
Von elementarer Bedeutung. Das ist einer der wesentlichen Punkte, die ich in meiner Arbeit herausgearbeitet habe. Nämlich, dass diese massive Gewalt der deutschen Massaker an polnischen Zivilisten gewissermaßen auch getrieben worden ist durch ein spezifisches antipolnisches Feindbild, das sich insbesondere in den Jahren 1918, 19, also im Zuge des Ende des Ersten Weltkriegs etabliert haben, im Zuge der sogenannten Freikorpskämpfe. In dieser Zeit etablierte sich das Bild von den sogenannten brutalen polnischen Banden, die, wenn Sie so wollen, wie Heuschreckenschwärme über deutsche Zivilisten herfallen würden und deutsche Zivilisten abmetzeln würden. Dieses Bild entstand in den Jahren der Freikorpskämpfe und ist gewissermaßen in die deutsche Gesellschaft diffundiert über die sogenannte Freikorpsliteratur, Erinnerungsliteratur von ehemaligen Freikorpskämpfern, aber eben auch fiktionalen Erzählungen, in denen gewissermaßen exakt dieses Feindbild transportiert wurde. Und es ist insofern tatsächlich neu, als es dem überlieferten antipolnischen Stereotypen, wenn Sie so wollen, von polnischer Wirtschaft, dem faulen Polen, dem kulturlosen Polen, eben eine spezifische Gewaltkomponente hinzufügt, die in der Form vorher eben nicht zu finden war. Und zwar eine Gewaltkomponente, die sie immer in Bezug stand zu Deutschen. Es entwickelte sich dort eine spezifische Denkfigur, wenn Sie so wollen. Denkfigur, dass gewissermaßen in deren Zentrum die Deutschen als Opfer polnischer Gewalt standen, auf die dann gewissermaßen wiederum zu reagieren, ob vorbeugend, vergeltend oder rächend, legitim war. Dass also gewissermaßen dieses Feindbild den Deutschen die Möglichkeit bot, eigene Gewalt gegen Polen als pure Selbstverteidigungsmaßnahme zu interpretieren, zu deuten. Denn man stand ja in Auseinandersetzung mit brutalsten polnischen Banden. Und dieses Bild sickerte gewissermaßen in das kollektive Gedächtnis der Deutschen in der Zwischenkriegszeit. Und genau darauf konnten sich gewissermaßen die Nationalsozialisten 1939 nach dieser erneuten antipolnischen Wende in der deutschen Außenpolitik beziehen und gewissermaßen genau diese Stereotype ganz leicht wieder ausspielen. Gerade im Sommer 1939 haben wir es mit einer sogenannten Gräuelpropaganda zu tun, die mit exakt diesen Versatzstücken des antipolnischen Feindbildes arbeitet, nämlich dass die volksdeutsche Minderheit in Polen gewissermaßen kurz vor der Ausrottung steht. Und dass gewissermaßen schon allein aus Gründen einer humanitären Intervention die deutsche Wehrmacht jetzt gewissermaßen in Polen eingreifen muss. Also dieses Feindbild ist von elementarer Bedeutung und gewissermaßen wurde immer wieder im Verlauf der Besatzungszeit aktualisiert, unter anderem als dann eben gewissermaßen tatsächlich Partisanen auftauchten, die Anschläge verübten. Das waren dann gewissermaßen solche self-fulfilling prophecy-Momente, in denen die Deutschen sich bestätigt fühlen, ja, wir sind tatsächlich in einer Auseinandersetzung mit den schlimmsten Feinden der Menschheit, mit brutalen Polen, die eine spezifische Gewaltaffinität haben. Und gewissermaßen in der Auseinandersetzung mit diesen Menschen müssen wir jegliche Rücksichtnahme fallen lassen.
Bedeutet das, dass die antipolnischen Stereotype in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg die Brutalität während des Weltkrieges einfach gerechtfertigt haben?
Es war eine Legitimationsressource. Dieses antipolnische Feindbild, das Feindbild der polnischen Banden, war eine zentrale Legitimationsressource für nationalsozialistische Gewalt in den Jahren 1939 bis 1945, keine Frage.
Gab es noch andere Legitimisierungsmuster der Deutschen, die die Verbrechen in Polen begangen haben?
Eines der wesentlichen Legitimierungsmuster sind deutsche Interessen. Also Deutsche haben geschlossen diese Massaker begangen, weil zur Durchsetzung deutscher Interessen. Und diese deutschen Interessen konnten ganz unterschiedlicher Art sein. Sie konnten wirtschaftlicher Natur sein. Die Eintreibung von landwirtschaftlichen Kontingenten, die Zusammentreiben von Zwangsarbeitern. All diese politischen Ziele standen auch in Verbindung mit diesen Massakern. Sie wurden zum Teil parallel ausgeführt, sie wurden in die Planung von Bandenbekämpfungsaktionen integriert, sodass Bandenbekämpfungsaktionen eben nicht mehr nur darauf darin bestanden, also wenn Sie so wollen, Sicherheit wiederherzustellen, also Partisanen zu bekämpfen, sondern dass es eben auch darum ging, politische Ziele zu verfolgen, zum Beispiel Getreide einzutreiben, Zwangsarbeiter einzutreiben. All das gewissermaßen wurde auch über Partisanenbekämpfungsaktionen vermittelt und insofern, deutsche Interessen standen immer im Mittelpunkt des Geschehens. Ja.
Die Brutalität der Besatzer stieß auf heftigen Widerstand der Polen. Was wollten eigentlich die Deutschen mit der Brutalität erreichen?
Sie wollten diesen Widerstand gewissermaßen im Keime ersticken.
Sie wollten, je größer die Brutalität war, desto größer auch der Widerstand.
Ja, natürlich. Und das ist ein frappierendes Moment, das ich in meiner Arbeit auch beschreibe. Es ist diese absolute Lernunfähigkeit der deutschen Besatzer, die gewissermaßen sich nicht von einem einmal eingeschlagenen Weg lösen konnten, gewissermaßen nicht in der Lage waren, gewissermaßen weniger gewalttätig zu agieren, sondern auf Probleme reagierten, indem sie den Gewalteinsatz nochmals intensivierten, nochmals steigerten. Das deutet eben auf Lernunfähigkeit, das deutet auf einen spezifischen Radikalismus hin, der sowieso kennzeichnend für Nationalsozialisten war, die immer für die radikalst mögliche Option votiert haben.
Wie wurde Ihr Buch in Deutschland aufgenommen?
Weitgehend positiv. Es ist vergleichsweise gut besprochen worden, breit besprochen worden. Etwa 10, 11 Rezensionen, was für ein akademisches Werk, das vor anderthalb Jahren auf den Markt gekommen ist, so traurig das ist, eine relativ gute Zahl ist. Es ist immer darauf hingewiesen worden, gerade auch in überregionalen Zeitungen ist darauf hingewiesen worden, dass es ein wichtiges Thema ist. Also beispielsweise ist in der FAZ besprochen worden und genau das ist hervorgehoben worden, dass nämlich gewissermaßen endlich ein Buch da ist, was ein Problem behandelt, das sträflich vernachlässigt wird, gerade auch in der deutschen Öffentlichkeit. Es wurde in der Regel in Bezug gesetzt zu den Diskussionen über unsere Väter, unsere Mütter, ZDF-Fernsehproduktion, und es wurde die Hoffnung geäußert, dass mit so einem Buch diese frappierenden Missverständnisse eben nicht mehr in der Weise zutage treten.
Erwarten Sie noch eine breitere Diskussion in Deutschland? Wir haben festgestellt, dass dieses Thema eigentlich übersehen worden war. Und wir sprechen hier von circa 1 Million Zivilisten, die ermordet worden waren.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Buch in Deutschland gewissermaßen noch weiter diskutiert werden wird. Die Rezeption von akademischen Texten benötigt immer ein bisschen Zeit. Also Zeitraum von 1,5-2 Jahren ist eigentlich relativ kurz und der akademische Betrieb braucht meistens etwas länger, um solche Texte zu verarbeiten und Positionen zu beziehen. Vielleicht regt das nochmal weitere Diskussionen, weitere neuere Forschungen an. Gerade auch, weil ich in meinem Buch auf verschiedene dringende Desiderate hingewiesen habe, die gewissermaßen auch aufgrund meiner Studie jetzt nochmal angegangen werden könnten. Beispielsweise das Alltagsleben auf dem Lande, also das Zusammenleben von deutschen Besatzern, Polen und Juden im ländlichen Polen. All das könnte man nochmal machen. Ob das gewissermaßen nochmal diskutiert wird, das kann ich nicht beurteilen.
Eine Frage noch zu der Nachkriegszeit. Wie wurde das Thema, dieses Kapitel der Kriegsgeschichte, juristisch in Deutschland nach 1945 behandelt?
In drei Worten auf beschämende Weise. Im Grunde gar nicht. Diese Strafverfahren, es wurden verschiedene Vorermittlungsverfahren eingeleitet gegen mögliche Täter von Massakern an polnischen Zivilisten. Die haben in den seltensten Fällen haben sie es gewissermaßen auf die Gerichtsebene geschafft. In aller Regel wurden die gewissermaßen nach den Vorermittlungen wurden die eingestellt. Diese Verfahren gewissermaßen stießen auf Probleme, die auch für andere NS-Strafverfahren galt. Also Zeugenabsprachen, Schweigekartelle, fehlende Unterlagen, fehlender Ermittlungseifer etc. Im Fall der deutschen Massaker an polnischen Zivilisten kam noch was anderes hinzu, nämlich dass deutsche Gerichte dazu übergegangen sind, diese Massaker als völkerrechtlich legitim zu beurteilen. Wie Sie wissen, waren gewissermaßen Repressalien in einer bestimmten Höhe, in einer bestimmten Art und Weise völkerrechtlich erlaubt, um Ruhe und Ordnung im besetzten Gebiet wiederherzustellen. Und genau darauf haben sich gewissermaßen die deutschen Staatsanwaltschaften und Gerichte in der Regel bezogen. Haben gesagt, das waren gewissermaßen keine Kriegsverbrechen, sondern das waren kriegsvölkerrechtlich legitime Repressalmaßnahmen, Sühn- und Repressalmaßnahmen, weshalb diese Verfahren dann eingestellt worden sind. Das Fatale dabei ist, dass sie natürlich gewissermaßen sich diese Aktionen gar nicht mehr angeguckt haben, sondern sie, also dass bei diesen Aktionen in der Regel keine Kämpfe zwischen Partisanen und Deutschen stattgefunden haben, sondern dass die Partisanen sich dem deutschen Zugriff entziehen konnten und im Netz übrig blieben, die polnischen Zivilisten aus den Dörfern und Weilern und Ortschaften und sie zu Opfern wurden. Ja? Und dass man das gewissermaßen mit Sicherheit nicht völkerrechtlich legitimieren kann, all das hat keine Rolle gespielt. Das ist ein großes Problem und hat dazu geführt, dass diese Strafverfahren in der Regel eingestellt worden sind.
Im Kontext Ihres Buches verstehen Sie die Forderungen der polnischen Regierung an Deutschland, an die Reparationszahlungen?
Ja und nein. Nein, weil gewissermaßen die Reparationsfrage, ich bin kein Jurist, aber so heißt es, völkerrechtlich geklärt ist, ja, mit dem Schuldenabkommen von 52. Ja, weil es tatsächlich in Polen immer noch unter anderem Menschen gibt, wie Wenisław Szymanowski, die keine Entschädigung enthalten haben. Das ist wieder was anderes als kriegsrechtliche Reparationen, aber auch darauf möchte ich nochmal hinweisen, dass Wenisław Szymanowski durch sämtliche Wiedergutmachungsraster gefallen ist und keinen Anspruch auf Unterstützung bekommen hat. Also er hat keinerlei Entschädigungszahlung der Bundesrepublik Deutschland bekommen, weil er kein KZ-Häftling war, weil er kein Zwangsarbeiter war, weil er kein Opfer von medizinischen Versuchen war, sondern er war einfach ein 5-jähriger Junge, der in einem polnischen Dorf lebt, das von deutschen Truppen eingekesselt worden ist im Rahmen einer Antipartisanenaktion. Das war sein Pech. Diese Opfer sind bis heute nicht auf der Wiedergutmachungsebene anerkannt. Das ist ein Problem. Das hatten wir in Griechenland ganz auf ganz ähnliche Weise. Insofern ja und nein.
Ihr Buch wurde ausgezeichnet vom polnischen Außenminister. Haben Sie mit solch einer Auszeichnung gerechnet?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin aus allen Wolken gefallen und habe mich sehr gefreut über die große Anerkennung. Und es war ein wundervoller Tag, es war eine große Ehre, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen, im Kreise von ganz ganz hervorragenden, ausgezeichneten Historikern. Außerdem ist es eine wunderbare Gelegenheit, nochmal nach Warschau zu kommen, wo ich 10 Jahre nicht war.
Schreiben Sie weiterhin über die polnische Geschichte, die polnische Kriegsgeschichte?
Nein, der akademische Karriereweg in Deutschland zwingt mich dazu, mich thematisch in Zeit und Raum zu verändern. Das heißt, ich beschäftige mich zurzeit mit der US-amerikanischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Leider keine polnische Geschichte mehr.
Dr. Daniel Breving, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Mit Historiker und Buchautor Daniel Breving hat Jakub Kukler gesprochen. Und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde aus Warschau. Einen ruhigen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt. Adam Linser, danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.